Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie und euch wieder herzlich willkommen heißen zum Podcast Kulturelle Transformation von Kubus Kultur, Business, Zukunft, dem Weiterbildungs- und Coaching-Programm in Baden-Württemberg, das freie KünstlerInnen und Kulturschaffende aller Sparten bei den Herausforderungen der Selbstständigkeit und auch generellen Fragen kultureller Entwicklung unterstützt. Mehr unter www.kubus.de. Mein Name ist Patrick Vöhl und ich freue mich sehr, unsere heutige Gesprächspartnerin vorstellen zu dürfen, Lena Krause. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Lena Krause ist seit 2019 Geschäftsführerin von FREO, Freie Ensembles und Orchester in Deutschland e.V., der Interessenvertretung der Freien Ensembles und Orchester in Deutschland. Sie studierte natürlich Musiktheaterwissenschaften in Bayreuth und Theater- und Orchestermanagement an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Frankfurt am Main. Ihr Arbeitsfeld ist die freie Musik- und Kulturszene mit einem Fokus auf den spezifischen förderpolitischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Arbeitsbedingungen selbstständiger Musikerinnen und Musiker und auf frei schwebender, frei organisierter Klangkörper. Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden die sozialpolitischen Rahmenbedingungen freier KünstlerInnen und Kulturschaffender. Darüber hinaus ist sie noch Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrates und stellvertretende Sprecherin der Sektion Musik im Deutschen Kulturrat, also auch viel Verbandsarbeitserfahrung aus verschiedensten Perspektiven. Und das gilt auch für ihre Tätigkeit von 2017 bis 2023. Da war sie nämlich Sprecherin der Allianz der Freien Künste, einem spartenübergreifenden Bündnis aus 19 Bundesverbänden der freien Kunstszene. Also super spannend. Lena Krause hat also auch über den Musikorchesterbereich Einblicke in andere Kultursparten erhalten. Und davon werden wir gleich reichlich profitieren, denn die Lebens- und Arbeitssituation von Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland und natürlich auch in anderen Ländern ist natürlich immer schon ein virulentes Thema gewesen. Wir denken jetzt mal nur gegenwärtig an die ganzen Diskussionen um die Räume in Städten, Niedrighonorare, Mindesthonorare, Sichtbarkeit, Vernetzung, Verteilungskämpfe, dann dieser ganze wirklich spannende Aspekt von Konkurrenz und Kooperation. Und dabei spielen natürlich vor allem diese Fragen nach zeitgemäßer Kulturförderung, fairer Honorierung, die Rolle und die Arbeit auch der Verbände. Deswegen bist du heute ja auch hier bei uns in diesem Kontext eine ganz zentrale Rolle. Ja. Aber, und das ist auch ein super spannender Aspekt, den Lena Krause selber hier in das Interview mit einbringen möchte, nämlich welche Rolle haben eigentlich öffentliche Kultureinrichtungen gerade im Zusammenspiel mit der sogenannten freien Szene? Oder noch besser gefragt, was ist denn eigentlich Ihre Verantwortung für und mit der freien Szene? Denn es ist ja bekannt, dass man sich auch durchaus gegenseitig befruchtet, künstlerisch oder einseitig und andererseits hilft vielleicht. Aber diese Rolle und das Zusammenspiel gilt es sicherlich noch hier und da noch schärfer zu klären und auch darüber immer wieder im Gespräch zu bleiben. Deswegen nochmal toll, dass du hier bist, Lena. Vielen Dank. Und ja, ich würde gleich direkt mit den Fragen einsteigen. Und bevor ich auf die spezifischen Fragen komme, die ich gerade schon so ein bisschen angekündigt habe, weil wir hier uns mit dem Thema Transformation beschäftigen, würde ich einfach mal gerne von dir wissen, was verstehst du eigentlich unter dem Begriff Transformation?
Ja, also die Frage hat tatsächlich zu einigem Nachdenken bei mir geführt in den letzten Tagen, weil so dezidiert drüber nachgedacht, was ich unter diesem Begriff verstehe oder auch mit dem Begriff sich auseinandergesetzt durch Lesen von irgendwelchen wissenschaftlichen Fachtexten oder ähnliches, das habe ich so tatsächlich eigentlich nicht getan. Aber als ich dann jetzt mal näher drüber nachgedacht habe, ist mir eigentlich ja grundsätzlich der Gedanke gekommen, dass Transformation auch in dem Kontext, in dem ich arbeite, für mich halt tatsächlich bedeutet, dass wir uns anschauen müssen und anschauen sollten, wo wir wirklich grundsätzlich etwas verändern müssen. Und da stellen sich dann ja ganz viele Themen sozusagen schon sehr, sehr prägnant direkt ein. Also sei es in der Sozialpolitik, sei es in einer Förderpolitik und Ähnlichem. Und ich glaube halt tatsächlich, dass sich da wirklich grundsätzlich was verändern muss. Und das macht die Lage halt nochmal so viel schwieriger, weil man nicht nur einen kleinen Baustein dreht, man sagt nicht nur, oh, wir ziehen hier mal so ein bisschen was nach, das ist total easy, total einfach, alle sind sich einig, sondern eigentlich müssen wir halt grundsätzlich mal daran und uns die Frage stellen, was sind die Rahmenbedingungen und wie müssten die sich ändern? Und das grundsätzliche Ändern bedeutet dann halt vielleicht für manche Bereiche auch, dass dieses grundsätzliche Ändern wehtut. Und das ist natürlich schwierig, das auszuhalten oder das auszudiskutieren oder einen Weg zu finden, dass es vielleicht nicht so sehr wehtut oder man ja, dass es gar nicht wehtut und man gemeinsam zu neuen Ideen kommt.
Ja, vielen Dank. Ist dann eigentlich nicht sozusagen der Terminus der Transformation eigentlich auch eine gute Beschreibung deiner alltäglichen Arbeit? Weil das ist doch, also das wäre jetzt mein Verständnis von Verbandsarbeit und von auch ein Stück weit, wenn ich es so nennen darf, Lobbyarbeit, dass man sich ja damit beschäftigen muss. Und wenn man ganz ehrlich ist, aber natürlich auch darüber nachdenken muss, wie sich die eigene Szene verändern muss.
Ja. Ne?
Damit die Dinge sich zu dem wenden, damit sie auch langfristig eine Perspektive haben.
Ja, absolut. Ich meine, ich hatte auch vorhin nochmal nachgeguckt, wir haben ein Mission Statement formuliert als Freo e.V. und da haben wir auch ganz klar beschrieben, dass sich die Rahmenbedingungen, sowohl sozusagen rechtliche Rahmenbedingungen, auch förderpolitische Rahmenbedingungen, an Organisationsmodellen orientieren, die denen der freien Klangkörper nicht entsprechen. Aber wir haben eben seit 40 Jahren eine Entwicklung von freien Klangkörpern, die sehr grundlegend ist. Und diese Ensembles und diese Art der Arbeit hat sich in der Musiklandschaft und in der Kulturlandschaft verankert. Nur gefühlt sind die ganzen Rahmenbedingungen der Arbeit, haben sich nicht mitentwickelt. Und deshalb sagen wir, dass sich da grundsätzlich was ändern muss. Und deshalb, ja, ist Transformation, kann man eigentlich an ganz vielen Stellen bei meiner Arbeit oben drüber schreiben, weil es halt wirklich im Kern darum geht, einer Organisationsform auch Rahmenbedingungen zu bieten, die sie brauchen. Und dass wir sozusagen nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, weil man nur eine Organisationsform, nämlich das staatlich getragene Orchester mit festangestellten MusikerInnen vor Augen hat.
Hm. Ja, bevor ich mal auf die nächsten Fragen komme, das finde ich jetzt natürlich super spannend. Also was wären denn so, wenn du mal so 2, 3 Elemente rausnimmst, so zentrale Eckpunkte, die sich da ändern müssten? Also du sagst ja quasi, jetzt wird so ein Korsett übergestülpt als Rahmenbedingung für alle. Hm. Was sind denn so 3 Eckpunkte, die sich da ändern müssten?
Also ein Eckpunkt, der sich zum Beispiel ändern müsste, das ist ein riesiges Brett, was wir jetzt versuchen, im Herbst auch mehr anzutreten, ist tatsächlich grundsätzliche Änderung im internationalen Steuerrecht. Also klingt jetzt erstmal sehr trocken, wenn man hört Steuerrecht, um Gottes Willen. Aber um es mal verkürzt darzustellen, es gibt den Artikel 17 als Künstler- und Sportlerparagraphen, sage ich mal. Das heißt, sobald unsere Ensembles im Ausland spielen, müssen sie dort gewisse Quellsteuern vor Ort eigentlich abführen. Es gibt Ausnahmeregelungen, wie man das sozusagen nicht machen muss oder unter den Bedingungen man das nicht machen muss. Die passen nur von der Art her überhaupt nicht auf freie Klangkörper. Die gehen dann einfach von Dingen aus, die man eher sozusagen an andere Organisationen anwenden kann, aber nicht an die Organisationsform freier Klangkörper. Und das ist halt wirklich eine sehr grundsätzliche Änderung in einem sehr spezifischen Feld. Eine zweite, die ich benennen kann, ist ganz klar das Thema Förderpolitik. Also unsere Ensembles sind auf Langfristigkeit ausgelegt. Dort kommen MusikerInnen zusammen in der Stammbesetzung und die sich sagen, so, wir sind jetzt ein Ensemble, wir gründen dieses Unternehmen im Endeffekt und wir wollen in dieser Form möglichst über die nächsten Jahrzehnte zusammenarbeiten. Und auf der förderpolitischen Seite gibt es aber primär nur Projektförderungen, die dann mal 3 Monate gehen, aber nur aufs künstlerische Vorhaben begrenzt sind. Und es gibt sozusagen für die Ensembles kaum bis gar keine Möglichkeiten, auch langfristige Verwaltungsstrukturen aufzubauen, die ihrer langfristig angelegten künstlerischen Arbeit entsprechen. Und das ist eine sehr grundsätzliche Fragestellung, auch die nicht neu ist. Also ich hatte auch gesehen, es gab ein Gutachten, wo du, glaube ich, auch beteiligt warst, vor 10 Jahren ungefähr, zur Musikpolitik und Musikförderung des Bundes. Und schon da wurde angemerkt, dass es für diese Organisationsform freies Ensemble an struktur- und prozessfördernden Maßnahmen fehlt. Also ist kein Thema leider von gestern, sondern es ist schon sehr, sehr alt.
Ja, ohne Frage. Ich meine, das ist ja also sowieso wahrscheinlich eine Erfahrung, die jede und jeder macht mit der Zeit, dass das eigentlich für alle Diskussionen, Fragestellungen, die wir hier haben, auf dem Tisch haben, natürlich auch schon viele Diskurse vorher gab. Aber ich glaube, wir können jetzt, ohne das künstlich zuzuspitzen, durchaus sagen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, aufgrund der vielen, sagen wir mal, Krisen und Zuspitzungen und Veränderungsprozesse und Erkenntnisse auch aus der Corona-Pandemie und so weiter zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber auch mit dem Wissen mal arbeiten, ne?
Ja, also deswegen, absolut,
guter Hinweis, das war genau das zum Thema Bundesmusikförderung. Wenn man da wahrscheinlich, wenn ich da selber mal wieder reingucken würde, würde ich wahrscheinlich auch viele Dinge erkennen, wo ich sagen würde, okay, ja, das kann man vielleicht jetzt ein bisschen anders formulieren, aber eigentlich noch, können wir es noch genauso auch immer noch machen. Aber bevor ich nochmal ein bisschen vertiefender auf dieses Thema eingehe, Kulturförderung, was muss sich da verändern aus deiner Sicht? Nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurück, so zur Zusammenfassung, auch die Mitnahme der Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schätzt du denn eigentlich die gegenwärtige Situation von Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland ganz allgemein ein? Ich weiß, das ist schwer zu beantworten, weil natürlich gibt es auch große Nuancen und Differenzierungen, aber was ist denn so dein Gesamteindruck? Wie geht es denn in dem Bereich gegenwärtig?
Oh, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich glaube, man kann, es ist so eine gemischte Gemengelage, auch eine gemischte emotionale Gemengelage, glaube ich. Also ich glaube, auf der einen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass wir jetzt alle und auch, glaube ich, Künstlerinnen und Künstler per se sehr glücklich sind, dass man eben raus ist aus dieser krassen Pandemiephase, dass man wieder spielen kann, dass Konzerte wieder stattfinden, dass man wieder zusammenkommen kann. Ich glaube, das darf man wirklich nicht vergessen, dass das doch auch zu sehr großer Freude und Erleichterung führt bei Künstlerinnen und Künstlern. Aber was wir eben auch nicht vergessen dürfen, und das ist auch kein Phänomen von Corona, sondern das war halt auch schon vorher so, ist einfach, dass die Lage von Künstlerinnen und Künstlern aus einer, sag ich mal, auch aus einer Einkommenssicht her, gerade in der freien Szene, sehr schwierig bis teilweise wirklich prekär ist. Und dass das wirklich, allmählich fallen mir da auch keine Ideen mehr ein, wie wir da rauskommen, weil das auch einfach über Jahrzehnte sich die Situation verschlechtert hat. Gerade in einer freien Szene, dass die Honorare zum Beispiel so niedrig sind für Musikerinnen und Musikern, sei es für Proben oder für Konzerte. Und dass es immer noch auch diese Idee davon gibt, scheinbar, dass ein Künstler von Luft und Liebe lebt und vom Applaus, den er oder sie am Abend bekommt und dass man ja ach so glücklich sein kann, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Das sind leider echt noch so, ja, Klischees und Vorstellungen, die sich festhalten und die natürlich katastrophal sind für KünstlerInnen, die sagen, ich will damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Und ich glaube, gerade die Frage von Einkommen, die ja dann auch ganz eng zusammenhängt mit der sozialen Sicherung und einer Altersvorsorge, da sieht's halt echt nicht rosig aus in vielen Bereichen im Kunst- und Kulturbereich. Es gibt natürlich auch diese Spitzenverdiener oder es gibt natürlich auch den Bereich, wo Festanstellungen vorherrschen. Da sieht die Lage besser aus. Aber gerade im Bereich der freien Szene mit der Einkommenssituation und all den Rattenschwänzen an negativen Folgen mit Blick auf die soziale Sicherung, da sieht's echt nicht so rosig aus.
Ich muss noch mal eine Zwischenfrage stellen.
Ja.
Es ist ja oft so eine Diskussion, ich meine, wir haben natürlich sehr viele KünstlerInnen in Deutschland. Gibt es denn also so eine Art Anrecht darauf, auch als Künstlerin, Künstler in Deutschland zu arbeiten? Natürlich, das darf jeder machen oder jede, wie er will, aber gibt es so eine Art Anrecht auf öffentliche Förderung? Also nur, dass man richtig versteht, was du meinst.
Ja, also ein Anrecht auf öffentliche Förderung gibt es natürlich nicht. Aber ich finde, es sollte ein Anrecht auf zum Beispiel eine faire Bezahlung geben. Und insbesondere, wenn öffentliche Gelder fließen, sollte da auch vom öffentlichen Geldgeber in welcher Form auch immer dafür gesorgt werden, dass angemessene Honorare fließen. Wir haben das ja in ganz vielen anderen Bereichen, wo öffentliche Gelder im Spiel sind, durch Tarifverträge und Ähnliches, dass es dort eigentlich nicht zu einem Lohndumping kommt. Oder wir haben den Mindestlohn in Deutschland. Das ist ja auch ein Instrument, was gewisse Standards, sage ich mal, sichern soll. Und das braucht man halt in einer freien Szene, vor allem auch, wo es um selbstständige KünstlerInnen und MusikerInnen geht, braucht man das eigentlich auch. Insofern natürlich, es gibt kein Anrecht auf öffentliche Förderung, denn es ist nun mal freiwillige Leistung und keine Pflichtaufgabe des Staates. Aber da, wo sie fließt, dann sollten doch die Instanzen, die beteiligt sind, insbesondere die öffentliche Hand, ein bisschen mehr kontrollierend auch gestalterisch sozusagen mit Blick auf angemessene Arbeitsbedingungen aktiv sein.
Also wenn öffentlich gefördert, dann auch sozialverträglich sozusagen und angemessen.
Ja, im Endeffekt schon. Nur ist jetzt natürlich, das diskutieren wir ja gerade ganz aktuell mit dem, was du vorhin auch schon angesprochen hast, der ganzen Diskussion um Honoraruntergrenzen bei öffentlicher Förderung, Honorarempfehlungen etc. Das ist jetzt natürlich nicht so leicht umgesetzt, eben weil sich in den letzten Jahrzehnten honorartechnisch so wenig getan hat und diese Honorare für MusikerInnen eigentlich, muss man fast sagen, auch wenn es dazu keine statistischen Daten umfangreich gibt, sind die alle auf einem Niveau geblieben, während wir natürlich Kostensteigerungen, das Leben wird teurer etc. pp. Überall in unserem Leben wahrnehmen und deshalb ist es jetzt so schwierig, zu einem wirklich angemessenen Honorar zum Beispiel im Rahmen von öffentlicher Förderung zu kommen. Weil die Sprünge, die wir da machen müssten, die sind so extrem, so schnell können die Kulturhaushalte gar nicht mitwachsen. Muss man leider so sagen.
Ja, alles klar. Dann vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner auch zum Thema Kulturförderung. Das ist natürlich, du hast ja schon einen Riesenkomplex angesprochen, aber wenn wir gegenwärtig mal so in Städte, aber auch in andere Gebietskörperschaften wie Verbände und so weiter gucken, ist ja die Frage schon, was ist denn eigentlich eine zeitgemäße Kulturförderung? Was könnte das denn sein? Natürlich kriegen da viele auch gleich Panik und Schweißausbrüche, weil da muss man ja Sachen verändern und das ist ein langer Weg. Das hast du vorhin ja auch schon so schön beschrieben. Transformation geht nicht von heute auf morgen und so und das dauert und das braucht dann auch Zeit. Aber wenn du jetzt mal sozusagen die Möglichkeit hättest, darüber nachzudenken, was sich alles verändern sollte. Klar, du kannst jetzt nur ein paar Punkte rausgreifen, aber jetzt mal so Stichwort zum Beispiel Förderlogiken, Kriterien, Verfahren. Was sind denn so Dinge neben dem Thema, sagen wir mal, Mindesthonorar oder faire Vergütung? Was sind so Dinge, die sich aus deiner Sicht auch verändern müssen?
Ja, also beim Thema, also im Bereich Förderung zum Beispiel, weil du gerade das Thema Verfahren angesprochen hast. Also ich glaube, was wir unbedingt brauchen, das klingt jetzt auch wieder super trocken, aber ist in der Praxis total wichtig, ist eine Entbürokratisierung. Und zwar wirklich eine krasse Entbürokratisierung von diesen ganzen Förderverfahren. Also der ganze Weg von der Antragstellung über den Zuwendungsvertrag, die Mittelverwendung bis hin zum Verwendungsnachweis und den ganzen Nachweispflichten, das muss entbürokratisiert und vereinfacht werden. Und das kann allein zum Beispiel schon mal so sein, dass es digitale Antragsmöglichkeiten gibt oder dass gerade wenn in einem Bundesland verschiedene Förderprogramme existieren, wenn da zum Beispiel mehr digitalisiert wird und dass so grundsätzliche Informationen über den Antragsteller wie eine Biografie vom Ensemble oder Biografien der beteiligten KünstlerInnen, wenn man die zum Beispiel zentral an einem Ort lagern würde, sodass man die nicht immer wieder neu zusammenstellen muss und neu mit einreichen muss, da wäre, glaube ich, echt schon viel geholfen. Also es gibt so, das sind tatsächlich so kleinere Bausteine im Rahmen von Förderverfahren, die dann sozusagen in der Summe das Bild schon viel, viel leichter machen würden. Und auch Förderverfahren, und da schlägt das Thema dann auch in den Bereich der Nachhaltigkeit. Es gibt halt immer noch ganz, ganz viele Fälle, oder es ist eigentlich der größte Teil, glaube ich, sogar in der Förderung, wo man beim Verwendungsnachweis die ganzen Belege und Co. ausdrucken muss und per Post irgendwo einreichen. Und dass das nicht komplett digitalisiert ist, da denke ich mir halt mittlerweile, hey, im Jahr 2023 müsste das doch vielleicht irgendwie anders aussehen. Genau, und das Thema, also das vielleicht so zum Thema Verfahren und zum Thema Förderlogiken, ganz klar, wir müssen mehr Modelle und Fördermaßnahmen entwickeln, die langfristiger gedacht sind und mehr in Strukturen oder zum Beispiel in Prozesse investieren. Weil aktuell ist das Primat Projektförderung hier ein Projekt, dort ein Projekt, oft mit einem sehr engen thematischen Raum, sodass sich so ein Ensemble gerne auch mal auf den Kopf stellen muss und einmal komplett neu erfinden, um irgendwie einen Anspruch auf diese Fördergelder zu haben. Und dann gehen die vielleicht über 3 Monate, 6 Monate und dürfen aber nur ins künstlerische Projekt gesteckt werden und nicht in den Manager, der zum Beispiel den Antrag ja stellen musste. Also und deshalb, wir brauchen da wirklich langfristigere Fördermaßnahmen, die zum Beispiel über 1, 2, am besten sogar 3 Jahre Strukturen fördern, die es den Ensembles ermöglichen, auch Personal zu beschäftigen, was sich halt um das ganze Backoffice kümmert, was es halt nun mal gibt. Und da Das ist so wichtig aktuell. Das haben wir auch in der Pandemie wieder gemerkt. All die sozusagen Auswirkungen der Pandemie hätten die Ensembles nicht so extrem getroffen, wenn es da eine grundständischere oder eine Art Strukturförderung oder Strukturfinanzierung gegeben hätte, mit der flexibler agiert hätte werden können. Das haben wir einfach festgestellt in der Pandemie. Das haben wir jetzt wieder festgestellt, wenn es um Energiekostensteigerungen und Co. geht. Und das werden wir wahrscheinlich in der Zukunft auch immer wieder feststellen, bis sich da sozusagen grundsätzlich mal eine Veränderung eingestellt hat.
Okay, vielen Dank. Bevor ich jetzt noch zu zwei weiteren kleinen Themenblöcken komme, vielleicht nochmal abschließend. Du hattest ja schon, klar, wir hatten gerade schon über faire Vergütung und so weiter gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Künstler und Künstler bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Also ich sag mal so Stichwort Räume, Weiterbildung, Beratung. Ist das auch eine Sache, wo sich die Kulturpolitik, die Kulturverwaltung, auch die Kulturförderung hinentwickeln sollte, dass man eben, das hattest du vorhin ja auch schon so angedeutet, eben differenzierter fördert und auch mehr nach den Bedarfen guckt in der Stadt? Weil was hilft zum Beispiel eine Projektförderung, wenn du keine Räume dir leisten kannst, ja? Was sind vielleicht so Stichworte, wo du sagen würdest, das müsste man sich auch mal genauer angucken? Also gerade unter dem Stichwort zusammen Hilfe zur Selbsthilfe, ne?
Ja, Also ich meine, Räume zur Verfügung zu stellen oder eine Infrastruktur, nenne ich es mal, zu schaffen, die dann Ensembles oder auch andere Gruppen nutzen können, ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Bestandteil, der auch aus einer kulturpolitischen Sicht noch viel zu wenig im Fokus steht. Weil wir sehen es in Ländern, wo es Räume gibt für Ensembles zum Proben, dass das extrem gut funktioniert und extrem stark nachgefragt ist. Also Berlin hat zum Beispiel einen Probenraum, den die Akteure der zeitgenössischen Musik kostenfrei nutzen können. Der ist ausgestattet mit Instrumentarium, mit Schlagwerk, mit Flügel. Das heißt, man muss da auch nicht immer wieder alles von A nach B transportieren, sondern hat quasi diese Anker. Position, wo ganz viel vor Ort ist und wo man dann sozusagen in diesen Ankerpositionen arbeiten kann. Und das gibt's aber auch bisher viel zu selten. Und da ist vielleicht auch ein bisschen zu oft der Fokus auf der klassischen Kulturförderung im Sinne von Zuwendungsgeber A gibt Zuwendungsempfänger A Geld und der kann damit was machen. Man sollte vielleicht auch noch mal mehr in diese Bereiche schauen, wie man Infrastrukturen schaffen kann oder auch Ressourcen teilen kann. Also auch da mit Blick auf die Institutionen könnte man ja auch mal überlegen, wie man die Ressourcen besser teilen kann. Ja, und das ganze Thema Weiterbildung ist, glaube ich, insbesondere für eine freie Szene, wo selbstständige KünstlerInnen unterwegs sind, sehr zentral. Wo ich auch finde, dass, also wir mit Freo bauen dort ja auch gerade ein Angebot auf, das nennt sich Perspektiven, das wird dann zum Ende des Jahres auch wahrscheinlich an den Start gehen, wo es um Workshops geht, um Professionalisierungsfragen, was muss ich können als selbstständige Künstlerin, damit ich auf dem Markt überleben kann, nenne ich mal so. Nur denke ich mir da, das machen ganz viele Verbände. Das finde ich total toll, dass die Verbände das machen, weil die haben sicherlich auch die Expertinnen und Co. an der Hand oder die Netzwerke, wo sie wissen, die Person kann sehr gut zum Thema Honorarverhandlungen etwas sagen. Ja. Nur denke ich mir, dass wir dort auch viel früher schon anfangen müssten und dass wir uns sozusagen auch mal anschauen müssten, wie die Ausbildung oder das Studium an Musikhochschulen läuft. Und da finde ich, ist auch eine große Verantwortung mit Blick auf Hochschulen und Co., da das Curricula in den Studienfächern auch nochmal anzupassen. Weil ich finde schon, ich weiß, da würde ich jetzt wahrscheinlich von vielen oder von manchen einen auf den Deckel kriegen, aber ich finde schon, dass da noch viel zu sehr ausgebildet wird, gerade im Musikbereich, auf eine Festanstellung in einem Konzert- oder Theaterorchester. Mhm. Und diese Festanstellungen werden weniger oder sind weniger geworden in den letzten Jahren. Und sie entsprechen aber auch einfach nicht dem Wunsch von jedem Studenten oder jeder Studentin. Und das wird, finde ich, gerade bildet sich noch nicht ausreichend ab. Mhm.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal ein Thema aufgreifen, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich was wir auch eingangs schon erwähnt hatten, nämlich diese Frage. Wir hatten jetzt ja uns mit der Förderung beschäftigt und verschiedene Möglichkeiten der Förderung, aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Es gibt ja schon sehr viele Ressourcen, die im Kulturbereich vorhanden sind oder investiert werden, nämlich in die öffentliche Infrastruktur. Und da wäre es ja auch immer wieder eine Frage, die erlebe ich auch selber in Prozessen, die ich selber mit steuere oder mit moderiere und entwickle. Nämlich die Frage, gibt es so etwas wie eine Verantwortung der öffentlichen Institutionen, also der öffentlich getragenen Institutionen, wie eben Stadttheater oder Orchester und dergleichen mehr, die freie Szene in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen oder mit ihr zusammenzuarbeiten? Also müsste man das über das Freiwilligprinzip der Kooperation hinaus, müsste man da genauer hingucken und überlegen, ob es da verbindlichere Formen der Zusammenarbeit geben müsste?
Ja,
Entschuldigung.
Sorry, ich hatte dich ja unterbrochen. Ja, ich bin nur gerade hängen geblieben, weil du sagtest, dass die Institutionen die freie Szene unterstützen müssten. Und das finde ich schon schwierig als Wording, weil ich finde, dann entsteht halt wieder so eine Abhängigkeit und so ein Gefälle von die Kulturinstitution unterstützt die freie Szene. Die einen super ausfinanziert mit Räumen, die anderen nicht. Und das finde ich einfach schwierig, wenn wir über das Thema nachdenken, was sich da entwickeln müsste, würde ich nicht von unterstützen sprechen, sondern ich glaube, wir müssen zu einem Agieren auf Augenhöhe kommen. Mhm. Und gerade wenn wir uns überlegen, dass ja Kulturinstitutionen und freie Szene auch in einer Stadtgesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo auch immer, in einem ländlicheren Raum ja zusammenwirken können und dass sich daraus ja auch total gute Synergien ergeben könnten mit Blick auf auch eine Gestaltung der Gesellschaft, einen Austausch mit dem Publikum vor Ort, finde ich, müsste man halt wirklich viel offener mal überlegen, wer bin ich als Institution, wer ist die freie Szene, wie und wo können wir gut zusammenkommen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch schon, und das ist halt auch eine Frage, die wir uns bei Freo stellen, ob da auch nicht eine kulturpolitische Hand, also ein verantwortlicher Träger, ob man da nicht auch viel, viel, sag ich mal, gestaltender aus der politischen Seite doch mit eingreifen sollte, so sage ich jetzt mal ganz, ganz offen oder ganz grob formuliert, weil es geht nicht darum, dass der eine irgendwie zum Bittsteller wird, um beim anderen vielleicht mal einen Raum zu nutzen, sondern es geht halt wirklich um die Frage, wenn es Institutionen gibt, die staatlich sehr gut finanziert sind und auch gute Ausstattung haben, müssten wir dann nicht darüber sprechen, dass auch eine freie Szene an dieser Ausstattung teilhaben kann. Sei es darin, Räume zu nutzen, sei es darin, auf Technik zurückzugreifen, was auch immer. Also das sind Überlegungen, die ganz am Anfang stehen, auch bei uns. Aber ich glaube, das könnte vielleicht auch hilfreich sein, um so diese Szenen näher zusammenzubringen und Kooperation, Ressourcennutzung auf einer Augenhöhe hinzubekommen. Mhm.
Ja, ich möchte jetzt abschließend nochmal den Spieß umdrehen. Und zwar ist ja Deutschland auch das Land der Kulturverbände. Es gibt ja nicht nur auf Bundesebene, sondern auf Länderebene gibt es ja für jede Sparte und Untersparten gibt es ja Verbände. Das war übrigens ein Grund für das damalige Gutachten zur Bundesmusikförderung, weil da wurden auch sehr viele Verbände gefördert, wo man zum Teil gar nicht mehr so genau wusste, was sie eigentlich noch machen nach 30, 40 Jahren. Also jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt, aber jetzt mal andersrum gefragt, weil das ja auch zentral ist, weil Verbände ja auch eine wichtige Multiplikatoren- und Kommunikationsfunktion haben, neben ihren sonstigen Aufgaben als, Anführungsstrichen, Lobbyisten und Fürsprecher oder Widersprecher, wie auch immer. Was sind denn so, sagen wir mal, Transformationsthemen für die Verbände? Also wie müssen sich denn die Verbände weiterentwickeln aus deiner Sicht? Sicherlich kann man das jetzt auch, muss man das auch ein bisschen differenzieren, aber wie müssen die sich eigentlich verändern, damit sie mit dieser ganzen, ich sag mal, Transformation selber standhalten können und auch zeitgemäß bleiben, damit sie auch ihre wichtige Funktion auch weiterhin wahrnehmen können?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es kommt natürlich, glaube ich, auch immer darauf an, welchen Verband man sich anschaut. Und es gibt ja Verbände, die auch schon viele, viele Jahre existieren, die, finde ich, das auch sehr gut sich mitentwickelt haben mit den Bedarfen und einer Szene. Und dann gibt es sicherlich auch Verbände, bei denen es vielleicht noch nicht so ganz weiterentwickelt ist, wo man dann sagen könnte, okay, hier muss man sich mal überlegen, wie man sich als Verband aufstellt und für wen man auch spricht und wie man für die Leute spricht. Ich glaube halt, ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage ganz genau beantwortet, aber ich denke halt, diese Verbände, und deshalb sind wir zum Beispiel mit FRIO, nennen wir uns zum Beispiel auch, glaube ich, nie Berufsverband, sondern sprechen von einer Interessenvertretung und wir sprechen von einem Netzwerk. Und ich finde, das ist total ausschlaggebend für Verbände in der heutigen Zeit, dass wir auch sehr stark Netzwerk sind. Und zwar einmal Netzwerk für unsere eigenen Mitglieder. Bei FRIO finde ich das immer faszinierend und total schön, dass wir auch diese Funktion erfüllen, weil wir tatsächlich Mitglieder haben, die kannten sich vorher noch nicht. Die Szene ist ja auch riesig bei den freien Ensembles und allein dort sozusagen eine Vernetzung zu ermöglichen, dass die Szene sich selbst besser kennenlernt, ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil das auch dazu beiträgt, finde ich, egal wie viel man Konkurrent ist, dass man sich doch auch als eine gemeinsame Szene versteht und sich auch vielleicht unterstützen kann durch Wissen und ähnliche Dinge. Und gleichzeitig natürlich das Netzwerk nach außen. Also, dass man sich als Verband nicht abkapselt und sagt, wir machen unser eigenes Ding, denn wir wissen ja eh alles besser. Das ist einfach Schwachsinn. Wir wissen nicht alles besser. Und auch ich weiß nicht in jedem Bereich, wie da jetzt sozusagen das beste Vorgehen ist. Deshalb war FRIO zum Beispiel von Anfang an auch immer sehr, sehr stark darauf konzentriert, Netzwerk zu knüpfen. Das erste Netzwerk, was wir geknüpft haben, war die Allianz der Freien Künste. Da hat FRIO noch nicht mal wirklich existiert. Also da waren wir selbst noch im Aufbau, haben gesehen, dass sich dort etwas entwickelt und haben sofort gesagt, hey, da möchten wir rein, weil wir sind neu und wir möchten selbst auch noch was lernen und wir möchten aber selbst unsere Ideen in anderen Netzwerken sozusagen unterbringen. Und ich glaube, das ist sozusagen sehr wichtig. Das kostet Zeit, weil man viel mehr kommunizieren muss und sehr viel Zeit in Kommunikation investiert. Aber ich habe den Eindruck, dass das am Ende sehr wichtig ist, auch um immer wieder diese Selbstverortung als Verband gut hinzubekommen, um sich auch immer wieder selbst die Frage zu stellen, sind wir auf dem richtigen Weg mit Blick auf unsere Mitglieder? Was beschäftigt die anderen? Wo können wir Synergien schaffen, um halt gemeinsam zu einem guten Ergebnis zu kommen?
Okay, vielen Dank. Also quasi so eine Art lernender Verband, der in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren.
Das ja, unbedingt. Ja.
Also da könnt ihr sicherlich auch vorbildhaft sein für andere Verbände wahrscheinlich an vielen Stellen.
Ich weiß es nämlich.
Ja, das kann ich von außen durchaus sagen. Ganz generalistisch, ich bin ja in allen Bundesländern schon mal tätig gewesen, deswegen fühlt sich das hoffentlich niemand direkt angesprochen fühlen, aber vielen Dank für diese vielen Einblicke und auch, dass du so jetzt gerade nochmal zum Schluss auch hinter die eigenen Kulissen kurz geguckt hast. Wir sind jetzt mehr oder weniger durch mit dem Podcast und ich würde dir jetzt einfach abschließend noch die Möglichkeit geben wollen, vielleicht hast du noch so einen abschließenden Gedanken oder eine Frage oder eine Anmerkung, die du gerne noch formulieren möchtest.
Was mich tatsächlich immer auch bewegt, ist, das ist so ein Aufruf auch generell in die Szene vielleicht, dass so Netzwerke und Verbände natürlich auch nur gut Arbeit machen können, wenn sich Menschen in diesen Netzwerken und Verbänden engagieren. Also, und das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt auch nochmal im Rahmen von einer anderen Tagung festgestellt hatte. Wir brauchen da auch gerade jüngere Perspektiven und jüngere Generationen. Also das ist vielleicht so ein kleiner Aufruf an all die Menschen, die im Kulturbereich unterwegs sind, die vielleicht auch zu einer jüngeren Generation gehören wie ich, die sich vielleicht engagieren möchten. Tut's. Sucht euch, es muss kein Verband sein, es kann auch irgendwas anderes sein, aber ich glaube, das Engagement ist halt extrem wichtig und ich merke manchmal, dass man in einer jüngeren Generation doch sehr viel auch alleine kämpft, weil es leider mit dem Nachwuchs in den Verbänden natürlich auch so gewisse Probleme, Herausforderungen gibt und deshalb ist das vielleicht nochmal so ein letzter Aufruf oder so ein, vielleicht ist ein Funke übergesprungen, dass man sich sehr schön und sehr gut in Verbänden engagieren kann oder anderweitig.
Ja, super. Vielen Dank, Lena. Man hat ja auch durch deine Ausführungen gemerkt, dass du dich mit wirklich vielen spannenden Fragen beschäftigst. Also meldet euch bei Lena Krause, wenn ihr diskutieren wollt. Genau. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Eindrücke und dann weiterhin alles Gute in deinen verschiedenen Tätigkeiten.
Ja, danke, dass ich meine Gedanken teilen durfte.
Ja, sehr gerne. Dafür ist dieses Format ja da. Also alles Gute und dann auf bald.
Auf bald.